Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wenn zum Nachnamen ein und derselben historischen Figur mehr als ein Dutzend Schreibvarianten existieren, dann könnte Wikipedia recht haben mit der Bemerkung, die Kenntnisse über Christopher Marlowes Persönlichkeit und Leben sind spärlich und lückenhaft. Einige dieser Lücken will der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt nun offenbar füllen. Greenblatt ist Spezialist für die Renaissance und hat ein neues Sachbuch verfasst, in dem zumindest der Titel Neues verspricht über Marlin, Marla, Marley, Marlin, Merlin, Merly, Morley oder wie auch immer dieser Name im Frühneuenglischen einst geschrieben wurde. Katharina Döbler hat das für uns gelesen. Frau Döbler, das Buch trägt einen opulenten Titel. Dunkle Renaissance, wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und die Literatur revolutionierte. Geht es denn da nur um diese eine Geschichte oder um viel mehr?
Nein, es ist ein ganz, ganz weiter Blick auf die Renaissance, die englische Renaissance, das genauer gesagt das elisabethanische Zeitalter an seinem Ende. Also wir sind irgendwie Ende des 16. Jahrhunderts und da haben wir eben sozusagen einen Blickwinkel, dass dieses Schustersohns Christopher Marlowe aus Canterbury 1564 geboren, Zeitgenosse, also wirklich direkt Jahrgangsbruder von Shakespeare und auch sonst mit Shakespeare sehr verbunden. Und aus dessen Blickwinkel blickt er in dieses Zeitalter.
Dunkle Renaissance heißt das Buch. Was ist denn das Dunkle der Renaissance, das er hier betrachtet?
Ja, es ist wirklich schon, also eigentlich war es ein dramatisches Zeitalter, muss man sagen, mit sehr, sehr viel schwarzen Stellen. Es war zur Endzeit von der Regierungszeit Elisabeths, gab es diesen ständigen untergründigen Kampf zwischen Protestanten und Katholiken, die englische Staatskirche, die offiziell protestantisch war, aber viele katholische Traditionen hatte, die strengen Protestanten gingen dagegen an, die Katholiken waren heimlich immer noch da und alle Abweichler wurden auf eine sehr brutale Art und Weise verfolgt und um diese Verfolgungen, dieses Spitzeltum, diese Angst vor einer Invasion der Katholiken und all das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem Buch. Also es ist ständig so eine Spannung, so auch ein bisschen die Schrecken dieser ausgeklügelt fiesen Hinrichtungen, das kommt auch alles da drin vor.
Aber nun spielt ja Christopher Marlowe im Untertitel zumindest eine große Rolle. Haben wir es dann vielleicht doch mit einer Biografie Marlowes zu tun?
Ja, es ist schon eine Biografie, aber eben die Quellenlage ist äußerst dürftig. Man hat fast nichts über ihn, man weiß nicht mal sein genaues Geburtsdatum. Also ich erzähle jetzt erstmal, was man alles nicht weiß, weil das ist wirklich auch interessant. Man weiß nicht, was er genau gemacht hat, als er als Spion im Dienst der englischen Krone war. Also irgendwas hat er gemacht, aber wie weit es ging, ob er nur Kurier war oder ob er Leute verraten hat, man weiß es nicht. Man nimmt an, dass er schwul war, man weiß es nicht. Man nimmt an, dass er mit Größen seiner Zeit, mit Schriftstellerkollegen, auch Liebesbeziehungen hatte, auch mit seinen Lehrern, die zum Teil dann später hingerichtet wurden wegen Abweichlertum. Man weiß es nicht. Also er war ein Spötter und Skeptiker, das weiß man. Er hat religiöse Dogmen nicht geachtet. Er hat moralische Grenzen permanent überschritten, also in seinem Verhalten, aber auch in seinen Schriften, was super gefährlich war. Und er hat Leute wie Machiavelli total verboten. Der Fürst von Machiavelli durfte man nicht lesen. Er hat es gelesen. Er hat Giordano Bruno gelesen, hat ihn auch getroffen und gehört. Also sowas weiß man. Und in seinen Theaterstücken kommt das auch vor. Was man weiß, ist, dass er eben diese neue Sprache für das Theater erfunden hat. Er hat den Blankvers auf die Bühne gebracht, also diese fünfhebigen Jamben, die wir heute noch kennen, so als die schwingende, mitreißende Theatersprache, die hat Shakespeare dann auch benutzt. Und da war Marlowe wirklich ein Revolutionär. Und was auch noch ziemlich revolutionär war, war, dass er als erster in der Figur seines Dr. Faustus eine Figur auf dem Theater eingeführt hat, die über sich selbst nachdenkt. Also sonst war Theater immer was sehr nach außen, was Explizites, auch was Lautes gerne, auch bei Marlowe. Aber da dieser Dr. Faustus, der zweifelt an sich selber und er bringt es auf die Bühne. Und das ist auch eine total wichtige Neuerung im Theater gewesen.
Muss man denn viel Vorwissen mitbringen, um diesem offenbar sehr anspruchsvollen Buch überhaupt folgen zu können?
Nein, eigentlich nicht, überhaupt nicht. Also man tritt in dieses Buch ein und wird gleich von Greenblatt, der wunderbar bildreich schreiben kann, hineingeführt in diese Straßenszenen der damaligen Zeit. Man kriegt einen Anschlag mit, einen fremdenfeindlichen Anschlag einer französischen Hugenottenkirche. Die waren nicht beliebt, ne, die Flüchtlinge in London. Man kriegt diese Hinrichtungen mit, man kriegt mit, wie die Männer zusammensitzen und das tun, was man damals Tabak trinken nannte. Man kriegt mit, wie diese exklusiven Atheistenzirkel um Sir Walter Raleigh und andere rumsitzen und debattieren. Also das ist wirklich sehr, sehr nah. Und man wird reingeführt, auch wenn man nicht viel über die Renaissance weiß oder fast gar nichts. Es ist einfach wie eine Zeitreise. Sehr opulent, sehr toll. Also ich war völlig hin und weg von diesem Buch.
Sagt Katharina Döbler. Herzlichen Dank über Stephen Greenblatts neues Buch Dunkle Renaissance, wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und die Literatur revolutionierte und nebenbei ganz lange Untertitel erfunden hat. Aus dem Englischen von Susanne Held, erschien im Siedler Verlag, 416 Seiten, kosten sie im Buchhandel 28 Euro.